Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Ich könnte diesen Hörsaal jetzt so einführen, indem ich zum Beispiel sage, wir nehmen euch heute mit in geheimnisvolle Welten, in zaubervolle Märchenländer. Denn es geht heute bei uns um den Orient. Aber so einfach ist das natürlich überhaupt nicht. Denn dieses Bild, was ich da eben angedeutet habe, das ist natürlich ein einziges großes Klischee und hat ziemlich problematische Implikationen.
Das gewaltige Geschichtenrepertoire aus Tausend und einer Nacht bestimmt das Kopfkino, das mit dem Begriff Orient beginnt. Die kluge nächtliche Erzählerin Schahrazad, Ali Baba und die 40 Räuber, Sindbad der Seefahrer, Aladdin und die Wunderlampe, fliegende Teppiche, Sesam öffne dich und so weiter und so fort. Der Orient als Begriff setzt nicht nur Bilder und Lieder, Träume und Assoziationen frei. Er legitimiert auch Machtansprüche und Ausbeutung. Er suggeriert Überlegenheit und sichert die Grenzen zwischen dem eigenen und dem anderen.
Bei uns heute hier im Deutschlandfunk Nova Hörsaal, da geht es um ein Wort, um einen Begriff. Orient. Das ist ein wichtiges und ein mächtiges Wort. Warum ist das so mächtig? Weil es viel gebraucht wurde, viel verwendet wurde und viel darüber nachgedacht wurde in der Geschichte von SchriftstellerInnen, von Philosophen, aber eben auch im Alltagsgebrauch. Unsere Rednerin ist heute Katrin Wittler. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Und insbesondere in ihrem Vortrag geht es heute darum, wie jüdisch-deutsche SchriftstellerInnen mit diesem Begriff des Orients umgegangen sind. Was ich besonders mag an ihrem Vortrag heute, ist, dass Katrin Wittler wirklich das ganze Spannungsfeld dieses Begriffes aufklappt und auf der einen Seite auch anerkennt, dass Orient als eine Art Zauberwort fungiert. Etwas, das bei uns Sehnsüchte wachruft und uns hineinträgt in andere Welten und uns in dem Sinne auch gut tut. Und auf der anderen Seite ist Orient eben ein Begriff, der immer wieder gebraucht und vielleicht kann man ja auch sagen missbraucht wurde, um europäische Machtansprüche, europäische Kulturansprüche zu zementieren und in irgendeiner Weise höher zu stellen. Nun hört aber selbst. Katrin Wittlers Vortrag hat den Titel Orient als Zauberwort zur deutsch-jüdischen Geschichte eines Begriffes. Sie hat diesen Vortrag gehalten am 9. Oktober 2023 und zwar an der Blumenthal Akademie in Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Sicher kennen viele von Ihnen diese spätromantischen Verse. Das kleine Gedicht ist 1838 erstmals gedruckt worden und stammt von Josef von Eichendorff. Eichendorff evoziert mit diesen vier Versen eine prosaische Alltagswelt, in der versteckt Poesie schlummert. Um sie zu wecken, muss der Dichter wie mit einer Wünschelrute die richtigen Worte treffen. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Diese Verse sind so berühmt und werden bis heute so gern zitiert, weil sie eine tiefe Sehnsucht in uns ansprechen. Eine Sehnsucht, die über die gewöhnlichen Dinge und Abläufe des Alltags hinausweist. Eine Sehnsucht nach Zauber und Magie, nach Gefühl und Erregung, nach Innigkeit und Sinn, nach Schönheit und Bedeutung, nach Abenteuer und Belebung. Eichendorffs Gedicht scheint das Versprechen zu bergen, dass jeder und jede Einzelne so ein Zauberwort treffen und Einlass in die klingende Welt der Poesie erhalten kann. Für viele Menschen, die im Westen aufgewachsen sind, ist der Begriff Orient solch ein Zauberwort. Er beschwört eine Märchenwelt herauf, in der die Gesetze der technischen Moderne des Westens in faszinierender und mitreißender Weise außer Kraft gesetzt sind. Das gewaltige Geschichtenrepertoire aus Tausend und einer Nacht bestimmt das Kopfkino, das mit dem Begriff Orient beginnt. Die kluge nächtliche Erzählerin Schahrazad, Ali Baba und die 40 Räuber, Sindbad der Seefahrer, Aladdin und die Wunderlampe, fliegende Teppiche, Sesam, öffne dich und so weiter und so fort. Schon seit dem 18. Jahrhundert bezeichnet der Begriff Orient in europäischen Sprachen das andere des Okzidents. Einen kulturell, sprachlich und historisch vielschichtigen Raum, der von Spanien über Nordafrika, den Balkan und die arabische Halbinsel bis nach Indien, China und Japan reicht. Auch zur Beschreibung Osteuropas und Russlands wird er herangezogen. Als konkretes und imaginiertes Zeitraumgebilde hat der Orient große Anziehungskraft ausgeübt. Auf europäische Reisende, LiteratInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen, HändlerInnen und politische AkteurInnen. Oft waren dabei ökonomische Interessen, kolonialistische Ausbeutung und Machtfantasien im Spiel. Der Begriff hat deshalb längst seine Unschuld verloren, wenn er je unschuldig war. Und zwar spätestens seit Edward Said 1978 in seinem einflussreichen Buch Orientalism den Orientalismus als westlichen Hegemonialdiskurs kritisiert hat. Und so ist der Orientbegriff nicht nur ein faszinierendes und kulturell wirksames Zauberwort, sondern zugleich auch ein heikles und moralisch fragwürdiges Zauberwort. Der Orient als Begriff setzt nicht nur Bilder und Lieder, Träume und Assoziationen frei. Er legitimiert auch Machtansprüche und Ausbeutung. Er suggeriert Überlegenheit und sichert die Grenzen zwischen dem eigenen und dem anderen. Diese Zweischneidigkeit des Orientbegriffs zeigt sich auch in der jüdischen Kulturgeschichte. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass es neben den Geschichten aus Tausend und einer Nacht noch ein zweites großes Buch gibt, das eine wichtige Rolle in westlichen Imaginationen des Orients spielt. Die hebräische Bibel. Schon Rembrandt hat im 17. Jahrhundert mutmaßlich biblische Figuren mit prächtigen orientalischen Fantasiekostümen ausstaffiert. Im 19. Jahrhundert wurde das mit erotisierenden und sexualisierenden Darstellungsweisen verbunden. Also hier ein Gemälde von Horace Vernet und eins von Édouard de Bonpensant. Sie zeigen Judas im Gespräch mit Tamar und die Tochter von Jephtha im Kreise ihrer Gefährtinnen. Solche Gemälde imaginieren die alttestamentliche Welt als eine orientalische. Und das hatte über die Geschichte hinweg weitreichende Folgen, auch für die Juden und Jüdinnen, die in Europa lebten, zum Teil über Generationen hinweg. Denn mit dieser Vorstellung, dass die Bibel orientalisch ist, konnte man auch die Vorstellung nach vorne bringen, dass alle Juden und Jüdinnen Orientalen seien, zumindest dem Ursprung nach. Und so wurden europäische Juden und Jüdinnen immer wieder in genealogische Beziehungen zu ihrem vermeintlichen morgenländischen Ursprung gebracht. Seit dem 18. Jahrhundert findet man immer wieder die Behauptung formuliert, dass die Juden als sogenannte asiatische Flüchtlinge fremd in Europa seien. Die jahrzehntelangen Diskussionen über die Emanzipation der Juden wurde als Streit darüber geführt, ob sie europäisiert werden könnten. Und antisemitische Agitatoren wie Karl Wilhelm Friedrich Grattenauer und Wilhelm Marr nutzten die Bezeichnung der Juden als orientalische Fremdlinge für aggressive Exklusionsgesten. Ludwig Börne hat bereits 1832 diesen ausgrenzenden Diskurs reflektiert. Ich zitiere aus seinen Briefen aus Paris. Und uns jüdisch-deutschem Volke sagte man, schreibt Börne, wir wären aus dem Orient gekommen, hätten zur angenehmen Abwechslung die babylonische Gefangenschaft mit der deutschen vertauscht, wir wären fremd im Lande und wir betrachteten ja selbst unsere Mitbürger als Fremdlinge. Zitat Ende. Börne beobachtet hier, dass der Orientalismus sich mit judenfeindlichen Beschreibungs- und Wertungsmustern verbinden lässt. Und in diesem Sinne hat Edward Said den Orientalismus als einen seltsamen, heimlichen Begleiter des westlichen Antisemitismus bezeichnet. In den letzten 20 Jahren ist das Interesse an diesen Zusammenhängen zwischen der jüdischen Geschichte und dem Orientalismus stark gestiegen. Es liegen mittlerweile eine Reihe wichtiger und erhellender Arbeiten vor. Und ich möchte Ihnen gleich jetzt zu Beginn zwei Publikationen empfehlen, einfach für den Fall, dass Sie nach diesem Vortrag vertiefend weiterlesen wollen. Sie sehen hier links das Plakat zu einer Ausstellung, die 2012 unter dem Titel Les Juifs dans l'Orientalisme im Jüdischen Museum in Paris gezeigt wurde. Im dazugehörigen Katalog finden Sie instruktive Begleittexte zu den abgebildeten orientalisierenden Darstellungen von Jüdinnen und Juden. Rechts sehen Sie das Cover zu einem Sammelband mit dem Titel Orientalism and the Jews, der 2005 von Ivan Kalmar und Derek Pensler herausgegeben wurde. Die darin enthaltenen Beiträge behandeln ein breites Spektrum von Aspekten aus diesem Themenfeld und sie berücksichtigen sowohl Selbstzuschreibungen von Juden und Jüdinnen als auch Fremdzuschreibungen und Projektionen. Heute in diesem Vortrag lade ich Sie dazu ein, sich genauer anzuschauen, wie jüdische AutorInnen selbst mit orientalistischen Zuschreibungen umgegangen sind, wie sie ihre eigene Position im Europa der Gegenwart verhandelten, indem sie sich in ein Verhältnis zu ihrem vermeintlichen orientalischen Ursprung setzten. Als Literaturwissenschaftlerin möchte ich Ihre Aufmerksamkeit besonders darauf lenken, welche Rolle dabei die Bewegung zwischen verschiedenen Sprachen und zwischen verschiedenen Bedeutungsnuancen einzelner Wörter spielte. An ausgewählten Beispielen werde ich zeigen, wie jüdische AutorInnen an der hebräischen und an der deutschen Sprache gearbeitet haben, um ihre Position zwischen Europa und dem Orient zu verhandeln. Ich bin gespannt darauf, nachher mit Ihnen darüber zu diskutieren, welche Impulse sich daraus für die Debatten der Gegenwart ergeben oder ergeben könnten. Und zu diskutieren, ob der Blick in die Begriffsgeschichte unser Verständnis davon verändern kann, wie und wozu wir heute den Begriff Orient gebrauchen. Aber jetzt erstmal in die Geschichte. Sprache organisiert die Erfahrung von Raum und Zeit. Und so lassen sich die raumzeitlichen Implikationen der Rede vom Orient ausgehend von der historischen Semantik dieses Begriffsfelds erschließen. Das Wort Orient geht auf den lateinischen Ausdruck Oriens zurück und bezeichnet den Sonnenaufgang, den Morgen und die Himmelsrichtung Osten. Die griechische Entsprechung lautet Anatole. Nach ihr hat Martin Luther in seiner Bibelübersetzung die deutsche Prägung Morgenland gebildet, also ganz wörtlich das Land, wo die Sonne aufgeht. Das Besondere an dieser Bedeutungsschicht des Begriffs ist die Situationsabhängigkeit dieser Bedeutung. Jetzt müssen wir einmal in die Linguistik. Also von Berlin aus gesehen liegt Polen östlich. Von Kairo aus betrachtet liegt Israel im Osten. Und im Verhältnis zu New York liegt ganz Europa östlich. In der Linguistik sagt man, dass solche situationsabhängigen Wörter deiktisch sind. Das heißt, man kann mit ihnen von einer bestimmten Position aus auf etwas zeigen. Wenn ich sage, dass ich hier stehe, dann bezieht sich dieses hier auf dieses Vortragspult, das auch immer so ein bisschen mitvibriert, wenn ich mich bewege. Wenn dagegen jemand ganz hinten im Raum sagt, ich bin hier, dann beziehen Sie sich mit dem Hier auf Ihre Position, also ein paar Meter von mir entfernt. Und genauso verhält es sich mit Personalpronomina. Ich kann ich sagen, aber auch Sie da hinten können ich sagen. Und die Bedeutung des Wortes verändert sich dadurch, wer es wann wo ausspricht. Dasselbe gilt auch für die Zeit. Wann heute ist und morgen sein wird, hängt genauso wie gestern oder letztes Jahr vom Sprechzeitpunkt ab. Ja, also anders als ein bestimmtes Datum sind solche Wörter abhängig davon, wann man sie sagt. In seiner Funktion als Angabe einer östlichen Himmelsrichtung ist das Wort Orient also standortabhängig. Osten ist jeweils dort, wo in Bezug zu mir als Sprechende Osten ist. Es ist also, wenn Sie so wollen, ursprünglich eine Frage der Perspektive, wo der Orient liegt. Diese deiktische Bedeutung ist in der Neuzeit durch eine feststehende Bedeutung überlagert worden. Der Orient bezeichnet inzwischen, unabhängig von der Blickrichtung, einen bestimmten Kulturraum, auch wenn man diesen unterschiedlich weit fassen kann. Mal ist nur der sogenannte Nahe Osten gemeint, mal werden alle nicht-westlichen Kulturen von China bis Nordafrika als Orient bezeichnet. Entscheidend ist aber, dass das jeweils nicht von der Blickrichtung abhängt, sondern mit ganz anderen kulturellen Zuschreibungen. Mit dem Westen sind heutzutage situationsunabhängig Europa und Nordamerika gemeint. Mit dem Orient wird unabhängig davon, von wo aus gesprochen wird, das andere des Westens bezeichnet. Eine solche Überlagerung von situationsabhängigen und situationsunabhängigen Bedeutungsebenen erfuhren in der Neuzeit auch die hebräischen Bezeichnungen für den Osten, Mizrach und Kedem. In einem spannungsreichen Wechselverhältnis zu den deutschsprachigen Begriffsentwicklungen kam es um 1800 zu leichten Verschiebungen im Gebrauch dieser beiden Begriffe. Die Ursprungsprojektionen des europäischen Orientalismus begannen die traditionelle Ostung des jüdischen Gedächtnisraums zu überlagern. Und das möchte ich jetzt anhand der Übersetzungsarbeit nachvollziehen, die jüdische Aufklärer um 1800 an diesen beiden hebräischen Ausdrücken Mizrach und Kedem geleistet haben. Also jetzt kommen wir noch etwas weiter in einzelne Texte hinein. Und ich beginne mit dem Wort Mizrach. Dieses Wort bietet eine räumliche Deixis gen Osten, die mit der zeitlichen Konnotation des Sonnenaufgangs versehen ist. Das Wort bezeichnet den Osten als diejenige Gegend, in der die Sonne aufgeht. Diese Semantik teilt es, Sie werden es jetzt wiedererkennen, mit dem deutschen Morgenland, dem lateinischen Orient, dem griechischen Anatole und dem arabischen Scharq oder Maschrik, sowie in den in romanischen Sprachen geläufigen Bezeichnungen, etwa im italienischen Oriente sowie Levante für den Mittelmeerraum. Komplementär dazu wird der Westen mit dem hebräischen Wort Ma'arav als Richtung angegeben, in der die Sonne untergeht. Auch hier im Einklang mit dem deutschen Abendland, dem arabischen Rab oder Maghrib und dem lateinischen Okzidenz. Das Wort Mizrach spielt im Judentum traditionell eine wichtige Rolle. Als reich verzierter Schriftzug markiert es die Ostwand von Synagogen und jüdischen Privathäusern. Mit solchen sogenannten Mizrachim, also Wandtafeln in Form von Stickereien, Papierschnitten oder Druckgrafiken, wird die Gebetsrichtung angezeigt. Die Orientierung an Zion strukturiert so als Ostung die jüdische Liturgie und Gebetspraxis in Europa. In enger Verbindung mit diesen religiösen Traditionen entwickelte sich eine poetische Tradition, die die Ausrichtung nach Osten mit dem dichterischen Ausdruck von Zions Sehnsucht verband. Maßgebend wirkte in dieser Hinsicht Yehuda Halevi, der im 12. Jahrhundert auf der Iberischen Halbinsel wirkte. Der sephardische Dichter brachte seine Sehnsucht nach den Ruinen Jerusalems in den viel zitierten Vers Libi bemisrach, Vernochi besof marav. In Franz Rosenzweigs Übersetzung, mein Herz im Osten und ich selber am westlichsten Rand. Mit solchen Versen wurden Halevis Gedichte zum Ausdrucksmedium einer zyklisch erneuerten, ostwärts gerichteten Sehnsucht nach Zion. Else Lasker-Schüler hat diese kollektiv geäußerte Zionssehnsucht 1905 aufgegriffen. Die Redeinstanz ihres Gedichts hört in sich selbst, ich zitiere, einen Widerhall, wenn schauerlich gen Ost das morsche Felsgebein mein Volk zu Gott schreit. Mit der uralten kollektiven Zionsklage, die im modernen Individuum widerhallt, bringt Lasker-Schüler ein westöstliches Spannungsverhältnis zur Sprache. Der Bogen vom 12. ins 20. Jahrhundert zeigt, wie die lange Tradition einer jüdischen poetischen Gedächtnistopik im Medium der Dichtung fortleben kann. Von Halevis Ostung des Herzens bis zu Lasker-Schülers Widerhall eines Schreis gen Ost. In dieser Gedächtnistopik sind die Peripherien des Exils auf Jerusalem als Erinnerungszentrum bezogen, das im ritualisierten Sprachgebrauch im Osten, Bamisrach, liegt. Das neuzeitliche Geschichtsdenken und der europäische Orientalismus stellten allerdings eine Herausforderung für diese Gedächtnistopik dar. Das zyklisch erneuerte Zionsgedenken bekam Konkurrenz durch eine historisch differenzierte Begeisterung für die morgenländischen Ursprünge aller Kultur. Als jüdische AutorInnen um 1800 unter diesen Vorzeichen ein neues Verhältnis zu den eigenen Traditionen zu gewinnen versuchten, bot sich dann die Verwendung eines anderen Wortes für Orient an, und zwar Kedem. Das Wort Kedem bezeichnet im Tanach sowohl ostwärts gelegene Gegenden als auch Urzeit und Vorzeitigkeit. Das Wort kommt gut 60 Mal in der hebräischen Bibel vor, und zwar zu gleichen Teilen im räumlichen und im zeitlichen Sinn. So werden zum Beispiel im Buch der Richter Bnei Kedem, Leute aus dem Osten, erwähnt. In einem Psalm kündigt der Dichter hingegen an, er werde Chedot Bnei Kedem, Geheimnisse aus der Vorzeit offenbaren. Ja, also im einen Fall haben sie die räumliche Bedeutung Kedem für Osten, im anderen Fall die zeitliche Bedeutung Kedem für Vorzeit. Entsprechend dieser Doppelbedeutung lauten die Übersetzungen für Kedem in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung, je nach Kontext Anatole für Osten oder Archä für Anfang bzw. Ursprung. Im nachbiblischen hebräischen Sprachgebrauch wurde Kedem vornehmlich in seiner zweiten, zeitlichen Bedeutung verwendet. So etwa in einem der meistvertonten liturgischen Gesänge der jüdischen Tradition. Bis heute wird in vielen Gemeinden der Schabbat am Freitagabend mit einem Lied des frühneuzeitlichen Kabbalisten Shlomo Alkabetz begrüßt, das nach seinem Anfangsvers unter dem Titel Lecha Dodi bekannt ist. In der zweiten Strophe dieses Liedes heißt es über den Schabbat, er sei Mirosh Mikedem, von Beginn an, von alters her, eingesetzt. Kedem wird in der Regel an dieser Stelle verstanden als Verweis auf den Uranfang, von alters her. Im ausgehenden 18. Jahrhundert aber entdeckten die jüdischen Aufklärer die doppelte Bezeichnungsfunktion des Wortes Kedem für sich. Kedem war nun besonders attraktiv, weil es Semantiken des Östlichen und Orientalischen mit Semantiken des Altertümlichen und Vorzeitigen zu verbinden erlaubte. Das Wort Kedem stellte damit eine ideale hebräische Entsprechung für die deutschen Bezeichnungen Morgenland und Orient dar. In einer Zeit, in der Ursprungserzählungen eine enorme Anziehungskraft ausübten und die Frage des orientalischen Ursprungs abendländischer Kultur kontrovers diskutiert wurde. Um dieses besondere Gebrauchspotenzial des Wortes Kedem zu erkennen, möchte ich nun mit Ihnen in einen hebräischen Stellenkommentar blicken, den Moses Mendelssohn seiner Torah-Übersetzung 1780 beigefügt hat. In diesem Kommentar, dem sogenannten Biur, erfährt der Ausdruck Kedem eine moderne Interpretation, die verschiedene Deutungslinien im Zeichen des neuzeitlichen Orientalismus zusammenführt. In Genesis 2,8 wird das Paradies gen Osten, Mekedem, verortet. Ich zitiere diese Satzkonstruktion zunächst auf Hebräisch und dann in Mendelssohns deutscher Übersetzung. Vayeta Adonai Elohim gan be'edem mekedem ve'yasem sham et ha'adam asher yatzar. Das ewige Wesen, Gott, pflanzte einen Garten in Eden zur Morgenseite, setzte den Mensch dahin, den er gebildet hatte. Ein großer Teil der Übersetzungs- und Kommentartradition zu dieser Stelle hat sich aus der Mehrdeutigkeit des Wortes Kedem ergeben. Die Verortung des Paradieses, Mi Kedem, ist in einigen frühen Übersetzungen nicht als Verweis auf den Osten, sondern auf die Vorvergangenheit interpretiert worden. Bis hin zur lateinischen Vulgata, die an dieser Stelle den Ausdruck a principio hat. Mendelssohn referiert in seinem Kommentar zu dieser Stelle die verschiedenen Übersetzungs- und Deutungstraditionen. Das erspare ich Ihnen jetzt in den Einzelheiten. Ja, er bezieht sich auf die aramäische Übersetzung, auf Rashi und skizziert, dass es da jeweils verschiedene räumliche und zeitliche Deutungen gab. Und er, Mendelssohn, vollführt nun in seinem Kommentar eine Synthese dieser verschiedenen Deutungs- und Übersetzungstraditionen. Ich zitiere die Passage in Rainer Wenzels Übersetzung. Doch siehe, schreibt Mendelssohn, im Osten, Bemisrach, war der Anfang der menschlichen Besiedlung und von dort aus breitete sich die Gattung aus und die Völker trennten sich nach ihren Sprachen in ihren Ländern, wie aus allen Erzählungen der Chroniken und den Altertümern jeglicher Nation und Zunge bekannt ist. Sie alle bezeugen, dass in jeglichem Bezirk und jeglichem Landstrich die Besiedlung vom östlichen Land, Me'eretz HaMizrach, dorthin fortgerückt ist. Und die Schrift erwähnt, dass im Osten der Welt, Bemisrachu Shel HaOlam, ein behaglicher und ergötzlicher Ort sei. Zitat Ende. Das ist jetzt ein sehr komplizierter, gewundener Kommentar. Ich werde jetzt nur auf ein paar Aspekte daraus eingehen. Mir scheint hier Folgendes zu passieren. Mendelssohn fängt die Mehrdeutigkeit des Wortes Kedem mittels einer Ursprungsfigur auf. Er verbindet den Osten der Welt, für dessen Bezeichnung er das hebräische Wort Misrach verwendet, mit dem Anfang der Menschheit. Hatralata Yeshuv Lebnei HaAdam. Diese synthetisierende Erklärung präsentiert sich als ein der Aufklärungsgegenwart entstammender Kommentar, der auf die Mythen und Chroniken verschiedener Nationen blicken und sie zur Erklärung des biblischen Wortlauts heranziehen kann. Die Annahme, dass der Ursprung der Menschheit im Osten liege, wird zu einer anthropologischen Grundwahrheit erklärt, die durch eine plurale Überlieferungslage verschiedener Völker Bestätigung findet. So lässt sich im ersten Buch Mose an den Ausdrücken Bereshit und Mekedem der Beginn der Schöpfungsgeschichte und der Menschheitsgeschichte festmachen. Auf den Anfang der Welt in Genesis 1 folgt in Genesis 2 der Anfang der Menschheit. Und dieser liegt, Mendelssohns Kommentar zufolge, im Osten der Welt. Was ich nun interessant finde an diesem Kommentar ist, dass die situationsabhängige Bedeutung des Wortes Kedem zu einer situationsunabhängigen Bezeichnung umkodiert wird, indem jetzt Kedem einen bestimmten Ursprungsraum bezeichnet. Mendelssohn erklärt, dass aus der Perspektive jeglicher Nation und Zunge der Ursprung der Menschheit im östlichen Land liege. Damit löst er die Angabe zur Morgenseite, Mekedem, von ihrer standortabhängigen Orientierung an der Himmelsrichtung Osten und definiert sie stattdessen durch die Perspektive des europäischen Orientalismus. Kedem bezeichnet hier nicht die östliche Himmelsrichtung, sondern den Orient als Kindheitsalter der Menschheitsgeschichte. Er vollzieht damit im Hebräischen den Bedeutungswandel nach, den auch die deutschen Bezeichnungen Morgenland und Orient zu genau dieser Zeit durchlaufen. Mit seiner anthropologischen Verortung des Paradieses am östlichen Ursprung der Menschheitsgeschichte nutzt er die tradierte Urzeitsemantik des Wortes Kedem, um die europäische Ursprungstradition Orient im Hebräischen sagbar zu machen. Dann zeige ich Ihnen aber noch kurz meinen liebsten jüdischen Aufklärer, der dieses Buch hier geschrieben hat. 1807 erscheint in Frankfurt am Main ein schmales Büchlein unter dem hebräisch-deutschen Doppeltitel Mat'ei Kedem al Adamat Zafon, morgenländische Pflanzen auf nördlichem Boden. Der Verfasser Salomon Jakob Cohen ist zu diesem Zeitpunkt Religionslehrer an der jüdischen Freischule in Berlin. Mit seiner titelgebenden poetischen Verpflanzungsaktion vom südlichen Morgenland ins nördliche Abendland inszeniert der Autor sich als Dichtergärtner, der die Keime und Wurzeln der uralten hebräischen Sprache in der deutschen Gegenwart zu neuer Blüte bringen will. So erklärt er im Vorwort: Gegenwärtige morgenländische Pflanzen, die ich auf nördlichem Boden zu verpflanzen versuche, sollen auch ein Schärflein zur Verbesserung und Verbreitung der hebräischen Lektüre beitragen. Sie sollen die Möglichkeit zeigen, wie sehr man diese alte orientalische Sprache kultivieren und beleben kann. Zitat Ende. Wenn Cohen das Hebräische hier als alte orientalische Sprache bezeichnet, an deren Genius er sich vorsichtig anzunähern gedenke, dann partizipiert er damit an der Historisierung und Orientalisierung der hebräischen Bibel, die in den Jahrzehnten zuvor durch Herder, auf den er sich viel bezieht, und andere vorangetrieben worden war. Das Hebräische erscheint nicht mehr allein als heilige Sprache göttlichen Ursprungs, sondern auch als alte orientalische Sprache. Und als solche will er sie nun aus der morgenländischen Urzeit in die deutsche Gegenwart verpflanzen. Und dafür benutzt Cohen sehr prominent das Wort Kedem. Ja, es taucht schon im Titel seines Werks auf und er verwendet es dann auch in mehreren der Gedichte, die in diesem Buch enthalten sind. Und das liegt, glaube ich, daran, dass das im Osten aufgehende Sonnenlicht, das mit dem Wort Misrach verbunden ist, zu genau dieser Zeit als Symbol der Aufklärung und der französischen Revolution Konnotationen radikaler Anfänglichkeit und Diskontinuität gewonnen hat. Demgegenüber kann Cohen Kedem benutzen, um so eine Art restauratives Erneuerungsprogramm vorzuschlagen und zu vermitteln. Also die Gewinnung neuer hebräischer Poesien aus den Uranfängen und dem Ursprünglichen des Morgenlands. Und man kann jetzt tatsächlich im Vorgang seines bilingualen Dichtens sehen, wie er das anstellt. Das Interessante an diesem Buch ist nämlich, dass es konsequent zweisprachig ist. Das heißt, Cohen präsentiert hebräische Dichtungen mit deutschen Selbstübersetzungen, bei denen man nie so genau weiß, ob die deutsche Selbstübersetzung wirklich erst nach den hebräischen Texten entstanden ist oder ob nicht vielleicht manchmal auch die deutschen Texte wiederum vorgeben, welche hebräischen Wörter Cohen sucht. Das heißt, es gibt ein ganz interessantes Verhältnis zwischen den hebräischen und deutschen Textteilen in diesem Gedichtband. Und das versuche ich jetzt noch ganz kurz an dem Eingangsgedicht zu zeigen. Und ich lese es jetzt nur auf Deutsch vor. An die Muse. Fleuch hin zur Kindheit der Welt nach Orients glücklicher Urzeit. Freudige Bilder zum Stoff, o Muse, gewähre von dort meiner schwachtönigen Leier. Verstimmt macht hier Mars die Gemüter und abgestumpft für Gesang. Mit Mord und Verheerung bestreut, blühende Fluren erhitzt. Drum führ aus den grauen Vorzeiten wonnige Lieder herbei und heilsamen Frieden mit dir. Der Dichter wendet sich hier an die Muse mit der Bitte, ihm aus des Orients glücklicher Urzeit Heilung für die kriegserfüllte Gegenwart zu bringen. Durch die deiktischen Wörtchen itzt und hier wird der situative Standort des Dichters nachdrücklich hervorgehoben. Dieses Motiv der Abwendung vom Kriegsgeschehen ist zwar ein Topos, aber im Publikationsjahr 1807 mag das auch auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund der Napoleonischen Kriege anspielen, von denen Cohen direkt betroffen war. Jedenfalls ist die düstere Gegenwartsdiagnose gerahmt von Anrufungen der Muse, die auf eine glücklichere Vergangenheit hin orientiert sind. Dem Hier und Jetzt, der bedrängten Gegenwart, wird im zweiten Vers das Dort, Scham, des zeitlich und räumlich fernen Orients gegenübergestellt. Interessant ist nun, dass Cohen das Wort Kedem an einer späteren Stelle in diesem Gedicht mit grauen Vorzeiten übersetzt, im ersten Vers aber eben mit diesem des Orients glücklicher Urzeit. Ja, das heißt, er spielt in diesem Gedicht, bespielt er beide Bedeutungsnuancen, und so richtig deutlich wird das auch erst in der deutschen Selbstübersetzung. Also im Hebräischen müsste man wahrscheinlich an beiden Stellen nachdenken, was nun genau gemeint ist, das Östliche oder das Zeitliche. Und Cohen nutzt die deutschen Übersetzungen, um dieses Bedeutungsspektrum zu entfalten. Und das finde ich deshalb interessant, weil er damit nicht nur einfach den Orientdiskurs seiner Zeit reproduziert, sondern weil diese Dichtungen als Bilinguale auch darauf aufmerksam machen, was da alles im Spiel ist, wenn vom Ursprung die Rede ist. Der Witz ist nämlich, dass man bei diesen Dichtungen nicht so genau weiß, was eigentlich der Ursprung ist. Ist wirklich das Hebräische der Ursprung oder ist das Hebräische vom Deutschen, von der vermeintlichen Übersetzung abhängig? Und damit zeigt diese Zweisprachigkeit seiner Poesien, was sonst im deutschsprachigen Orientdiskurs einfach so mitgeführt wird. Ja, klar gibt es einen Ursprung, klar gibt es ein Original und alles andere im Verhältnis dazu ist sekundär. Ich würde also sagen, dass mit dieser Bilingualität seines Dichtens auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten hinterfragt werden können, wenn man genauer hinschaut und sich auf diese zweisprachige Struktur einlässt. Und jetzt hatte ich eigentlich vor, sie noch durchs 19. bis ins 20. Jahrhundert zu treiben, unter anderem mit Heine und Gertrud Kolmar, aber das lasse ich jetzt lieber, weil wir schon am Ende der Zeit sind, und will abschließend nur noch ganz kurz vielleicht als Bogen zur Gegenwart sagen, dass durch die Migration vieler israelischer AutorInnen nach Berlin in den letzten Jahren nochmal ganz interessante neue Reflexionen zu diesen orientalistischen Zuschreibungen in der Dichtung beobachtbar sind. Und ich will nur aus einem Gedicht zitieren von Mati Shmuelov, dessen Vorfahren aus dem Irak nach Israel migriert sind und der in Berlin tätig ist. Er erklärt in einem Gedicht in hebräischer Schrift, das Gedicht heißt »Ich bin Judendichter«, »Ich bin schlecht Juden im Migrant von Irak«. Und ich will damit schließen, um darauf aufmerksam zu machen, wie ein jüdischer Autor heute mehrere historische Schichten von Ethnolekten und Kunstsprachen, ja, darunter jiddischer Jargon, Kanaksprach, Gastarbeiter und Migrantendeutsch, das sogenannte, überblendet, um zu reflektieren, dass wieder und auch bis heute die Diskurspositionen von jüdischen AutorInnen in der deutschsprachigen Literatur durch den Orientalismus mitbestimmt ist. Also ein heikles und reizvolles, ein prekäres und produktives Zauberwort ist der Orient. Und ich danke fürs stille und geduldige Zuhören und freue mich auf Fragen und Rückmeldungen.
Das war die Literaturwissenschaftlerin Katrin Wittler. Sie hat ihren Vortrag gehalten am 9. Oktober 2023 an der Blumenthal Akademie in Berlin im Rahmen der Vorlesungsreihe Der erträumte Orient.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.